NDR 2 Spezial, das Thema. Sommer, Sonne, Dürre. Das Wasser im Norden ist knapp.
Gerade haben wir im Wetter noch von Regen gesprochen und jetzt redet NDR 2 über Dürre. Mag komisch klingen, aber die paar Tropfen, die gestern und heute gefallen sind, die ändern so gut wie nichts. Seit Mai ist es viel zu trocken bei uns im Norden.
Also einige Flächen Sommergetreide, hauptsächlich wird es geben, wo sich das Dröschen nicht lohnen tut. Die müssen wir unterflügen.
Ja, Landwirte holen mickrige oder gar keine Ernten von ihren vertrockneten Feldern. Im Wald brennt's und Elbfähren sitzen auf dem Trockenen. Die Dürre im Norden, das ist unser Thema heute Abend im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend. 2016 war kein gutes Jahr für Landwirte. Da hat der späte Frost vieles auf den Feldern kaputt gemacht. Im vergangenen Jahr dann war es der Regen. Erst konnten die Landwirte nicht ernten, dann stand die Wintergerste wochenlang im Wasser. Und nun ist es so trocken, dass die Pflanzen verkümmern. Wenn zum Beispiel Fritz Gerald Thies mit seinem Trecker bei Isernhagen in Niedersachsen rausfährt, um nach dem Mais zu sehen, dann braucht er im Moment starke Nerven. Die mickrigen Pflanzen sind mindestens einen Meter zu niedrig.
Wir befinden uns hier an einem Maisschacht, der am 25. April gedreht wurde, bei optimalen Verhältnissen, bis Mitte Mai einen sehr guten Eindruck gemacht hat, danach aber durch die Trockenheit und Stehen gekommen ist und teilweise nicht weiter gewachsen ist und physiologisch tot ist und wahrscheinlich auch gar keinen Kolben ausbilden wird.
Keine Kolben, das heißt keine Maiskörner zum Verkaufen. Sein Mais wird dieses Jahr vermutlich in die Biogasanlage wandern oder als Silage zu Futter für seine Kühe verarbeitet. Deren Wiese ist seit Wochen vertrocknet. Schon jetzt bekommen sie das Futter, das eigentlich für den Winter gedacht war.
Im schlimmsten Fall muss man versuchen, mit Notfuttermitteln, das heißt Stroh und Kraftfutter, die Tiere über den Winter zu bringen. Oder für wahrscheinlich viel Geld Futter zukaufen, was aber im Nahbereich nicht möglich ist, weil alle Probleme haben. Sondern muss man wahrscheinlich, wenn aus Bayern oder sonst wo was holen, die haben viel mehr Regen gehabt. Vielleicht ist da was über noch.
Jetzt hängt alles von der zweiten Heuernte ab. Bei der ersten hat Fritz Gerald Thies ein Drittel weniger Gras als sonst geerntet. Und auch die Wintergerste lief nicht gut.
Vom Ertrag her, bislang in der Wintergerste, mindestens 50% weniger Ertrag und vom Preis her auch noch 10-20% weniger. Das heißt auf gut Deutsch, dass ich dieses Jahr auf Getreidebau keinen Gewinn mache. Eher Verlust mache und die muss ich irgendwie kompensieren, im Ernstfall durch Privatanlagen und so weiter.
Ihm bleibt nur die Hoffnung, dass dieses Jahr eine absolute Ausnahme ist. Seit April hatten seine Pflanzen keinen richtigen Regen mehr.
Von der Trockenheit dies Jahr ist nicht normal. Ich habe sowas in den letzten 40 Jahren nicht erlebt. Wir haben aber immer, auch die Jahre vorher schon, wo noch keiner über Klimawandel geredet hat, Trockenperioden gehabt, aber so extrem und lange wie dies Jahr noch nicht. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und für einige Betriebe wird das finanziell sehr eng werden.
Pleite wird der Landwirt wohl dieses Jahr nicht gehen. Aber er hofft auf besseres Wetter.
Es ist viel zu trocken auf dem Acker von Landwirten wie Fritz Gerald Thies aus Isernhagen. Christine Heffemeyer, NDR 2 Hannover. Wenn es gut läuft, dann bringt ein Hektar Gerste gut 1.200 Euro ein. Aber dieses Jahr ist eben alles anders. 300, 400, vielleicht sogar 500 Euro weniger pro Hektar werden es am Ende wohl sein. Der Bauernverband in Mecklenburg-Vorpommern schätzt die Ernteverluste auf 30-40% und warnt, dass das für manche Landwirte das ausbedeuten könnte. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus bei NDR 2. Wie teuer, glauben Sie, wird die Trockenheit am Ende für die Landwirte?
Also ich habe ja als einer der wenigen Länder, glaube ich, hier schon so eine Vorahnung gehabt und habe eine Kommission eingesetzt. Die besteht aus den Wissenschaftlern, also der Landesforschung, der Beratung von Landwirten. Und wir prognostizieren auf realer Grundlage einen Verlust innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen 350 und 400 Millionen Euro.
Sie haben den Arbeitskreis in Ihrem Ministerium gerade schon erwähnt. Wie kann der den Bauern im Land helfen?
Zum einen wird das Land bei den landeseigenen Flächen, wir sind ja im Besitz von landwirtschaftlichen Nutzflächen, wir werden die Pachten stunden, das heißt, es brauchen die Pachten nicht gezahlt werden. Wir haben mit dem Finanzministerium vereinbart, dass Steuern und Steuervorauszahlungen jetzt nicht notwendig sind. Wir sind bereit, auch in einem gewissen Umfang Land von Landwirtschaftsbetrieben zu kaufen, um damit Liquidität in die Betriebe hineinzubekommen. Ich selber habe den Antrag im Übrigen auch gestellt auf Prüfung von EU-Hilfen. Und wir haben als zweites jetzt mit den Banken zusammengesessen, also Sonderkredite zur Verfügung zu stellen oder letztendlich auch mit den Landwirtschaftsbetrieben enger zu kooperieren.
Nun haben die Landwirte im Nordosten ja schon öfter mit diesen und anderen Problemen zu kämpfen gehabt. Ist es da nicht auch nötig, die Landwirtschaft besser an die veränderte Witterung anzupassen?
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich predige das ja auch seit Jahren. Wir müssen das Wasserrückhaltevermögen in der Fläche erhöhen. Wir müssen die Landwirtschaft weiter ökologisieren. Das heißt nicht gleich Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, aber der konventionelle Landwirtschaftsbetrieb, der muss ökologischer werden. Die Landwirte sollen Geld bekommen dafür, dass sie hochwertige Lebensmittel produzieren, aber dass sie eben auch die Güter, nämlich sauberes Wasser, die Artenvielfalt, den Klimaschutz, der heute nicht über das Produkt vergütet wird, dass die Landwirte dafür Geld bekommen, dass sie unsere Umwelt erhalten.
Dürrehilfen von der EU und auf verschiedenen Ebenen Unterstützung vom Land. Darauf setzt Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus im NDR 2 Spezial. Für viele Landwirte wird es also ein mageres Jahr, wie wir schon gehört haben. Wenig Einnahmen und bei manchen sogar hohe Verluste. Bleibt die Frage, ob wir als Verbraucher die Trockenheit auf den Feldern am Ende beim Einkaufen zu spüren bekommen werden. Durch höhere Preise zum Beispiel. Antje Seiler und Jan Wiedemann mit einem Überblick.
Mehl und Brot.
Wegen der Trockenheit hat das Getreide oft nur kleine Körner gebildet. Viele davon haben keine Backqualität und taugen nur noch als Futter. Der Deutsche Mühlenverband rechnet deshalb damit, dass seine Betriebe mehr Getreide aus dem Ausland zukaufen müssen. Das bedeutet mehr Aufwand und womöglich höhere Preise für Mehl. Das bedeutet aber nicht, dass auch Brot und Brötchen teurer werden, sagt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Mehl und Getreide machen zum Beispiel neben Lohn und Strom nur einen Bruchteil der Kosten aus.
Salat und Gemüse.
Wer Gemüse anbaut, muss in der Regel immer zusätzlich bewässern. Gerade das war in den vergangenen Wochen sehr aufwendig und teuer. Ein Salatzüchter im schleswig-holsteinischen Rheinbeek zum Beispiel hat bisher schon 100.000 Kubikmeter Wasser auf seine Felder pumpen müssen. 20 mal so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Kosten, die die Betriebe weitergeben werden, sagt der Deutsche Bauernverband. Er geht deshalb von höheren Preisen aus. Auch einzelne Salat- oder Gemüsesorten könnten vorübergehend knapp werden. Manche Äpfel werden womöglich etwas kleiner ausfallen.
Kartoffeln.
Im Moment gibt es in den Geschäften noch die Frühkartoffel. Wie die Ernte im Herbst ausfallen wird, ist noch offen. Die Landwirte hoffen darauf, dass es etwas mehr Regen in den kommenden Wochen noch richten wird.
Milch und Milchprodukte.
Wegen des heißen Wetters drohen Milchbauern und anderen Viehzüchtern Futtermangel. In bestimmten Regionen war die erste Heuernte mager, die zweite dürfte kaum besser werden. Das bedeutet, dass die Betriebe Futter zukaufen müssen. Ob sie die Kosten aber an Molkereien und Händler weitergeben können, ist fraglich. In der Regel werden die Preise viertel- oder halbjährlich ausgehandelt. Experten rechnen damit, dass im Herbst Butter teurer werden könnte, aber nicht wegen der Trockenheit, sondern weil sie gerade sehr gefragt ist.
Viel teurer dürfte es beim Einkaufen also nicht werden. Der Überblick von Antje Seiler und Jan Wiedemann im NDR 2 Spezial.
NDR 2 Spezial, das Thema. Sommer, Sonne, Dürre. Das Wasser im Norden ist knapp.
Wer in Darchau an der Elbe steht und nach Neudarchau möchte, der kann sein Ziel schon sehen. Aber das war's dann auch. Denn einfach auf die Fähre steigen und übersetzen, das geht vorerst nicht mehr. Der große und mächtige Strom, die Elbe, hat nicht mehr genug Wasser. Und wie knapp es für die Fährleute flussabwärts im Blickede ist, darum geht's gleich hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Diskutiert wird seit vielen, vielen Jahren über sie. Die Brücke über die Elbe bei Darchau. Noch 2008, da hatte Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Wulff versprochen, sie wird kommen. Aber 2015, dann sind die Pläne zum vorerst letzten Mal gescheitert, weil der Bau zu teuer geworden wäre. Stattdessen müssen die Menschen entlang der Elbe im Kreis Lüchow-Dannenberg und im Landkreis Lüneburg die Fähren bei Darchau und Blekede benutzen. Und das bringt gerade jetzt Probleme mit sich.
Ein sanftes Rucken geht durch das Schiff. Dann steht Fähreamt Neuhaus. Nur ein paar Meter vom Anleger in Neublekede entfernt. Aufgesetzt auf dem Grund der Elbe, Schiffhörerin Silke Bartel gibt Gas.
Die berühmte Sandbank, ja, kann man sagen, ja.
An der Backbordseite steigt Schlamm auf, macht das trübe Elbwasser noch trüber und dann ist die Fähre wieder frei.
Aber wir sind drüber weg.
Das Problem sind die Sandbänke, die sich zwischen den Buhnen ablagern und der niedrige Wasserstand. In der Fahrrinne in der Mitte des Flusses haben die Schiffe keine Probleme, aber am Ufer wird es immer schwieriger, sagt Thorsten Müller. Er hat gestern länger gebraucht, um von einer Sandbank wieder freizukommen.
Ja, wir haben noch, ich schätze mal jetzt einen Meter Wasserstand an der Pflasterstelle und wir haben 60 Zentimeter Tiefgang.
40 Zentimeter bleiben also noch. Manchmal reichen die aber eben nicht mehr. Schwere Lastwagen dürfen deshalb vorerst nicht mehr mitfahren. Weiter flussaufwärts bei Darchau hat die Fähre Tanja noch größere Probleme. Seit Anfang der Woche kann sie nicht mehr fahren. Birte Knote aus Darchau wohnt dort direkt neben dem Fähranleger.
Man kann sehen, das andere Ufer, und kommt nicht hin. Man muss damit leben, ne? Für die Pendler ist es halt schlecht.
Jeden Tag muss Birte Knote nach Lüneburg. Im Moment bleiben ihr nur die Brücke in Lauenburg oder die kleine Fähre in Blekete, um über die Elbe zu kommen.
Ich wäre sonst in Dachau gefahren, weil ich ortsansässig in Dachau bin. Und ich habe jetzt einen Umweg von pro Fahrt 25 Minuten.
Zwar hat es zuletzt ein wenig geregnet, auf der Elbe macht sich das aber nicht bemerkbar, sagt Schiffführerin Silke Bartel.
Nee, da muss was von Dresden kommen. Das ist nichts, gar nichts. Also oben regnet es nicht, in der Mitte nicht, hier nicht.
Oben auf dem Steuerstand schaut Silke Bartel auf einen kleinen Block, auf dem Schiffführer den Wasserstand protokollieren. Die letzte Spalte zeigt immer wieder dieselben Zahlenkolonnen. Das ist gut, der Wasserstand ist gleich geblieben, immerhin.
Aber das darf eben auch nicht mehr fallen. Das ist wirklich jetzt gerade Oberkante, Unterlippe. Wir müssen eine bestimmte Route einhalten, sonst setzen wir eben auf. Und das ist eben ganz filigran, also es ist volle Konzentration, ganzen Tag.
Die Elbfähren in Blekede und Dachau haben Probleme mit dem niedrigen Wasser. Antje Seiler, NDR 2 aktuell. Einfach den Rasen vor dem Haus grün anstreichen. Das war während der letzten langen Dürre in Kalifornien total angesagt. Grüne Farbe auf das vertrocknete Kraut statt Rasensprenger. Ganz so weit ist es im Westen von Niedersachsen nicht gekommen. Aber auch die Menschen rund um die Region Vechta, Kloppenburg, Jever, Aurich oder Diepholz, die mussten zuletzt Wasser sparen. Der Oldenburg-Ostfriesische Wasserverband hat seit Mai mehrmals dazu aufgerufen, Trinkwasser eben nicht mehr in den Garten oder in die Pools zu schütten. Gunnar Meister vom OOWV. Hat der Regen der letzten Tage denn geholfen oder müssen Ihre Kunden jetzt weiter Wasser sparen?
Naja, der Regen ist tatsächlich eher so der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Es ist so, dass wir pro Tag etwa 220.000 Kubikmeter Trinkwasser abgeben aus 15 Wasserwerken insgesamt. An Spitzentagen lagen wir bei 300.000 und jetzt sind wir so ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber es ist schon im Vergleich zu den vergangenen Tagen eine leichte Entspannung erkennbar.
Das Problem in Ihrem Verbandgebiet ist ja, dass bei den Menschen am Ende der Leitung nicht mehr genug Wasser ankommt, quasi kein Druck mehr auf der Leitung ist. Reden wir hier über ein rein technisches Problem oder ist das Wasser tatsächlich knapp?
Das Problem des Versorgungsengpasses besteht immer dann, wenn viele Menschen zeitgleich auf die gleiche Idee kommen. Das heißt, sie kommen von der Arbeit, stehen im Garten, wässern ihren Garten mit Leitungswasser oder befüllen ihre Gartenpools. Und das merken wir dann tatsächlich in den Leitungen. Und das ist in der Regel eine technische Frage und nicht die Frage der Wasservorkommen.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, gut, dann planen wir für die Zukunft vor und sorgen für größere Leitungen mit einem größeren Durchschnitt und mehr Druck.
Gerade wir als Flächenversorger, wir haben ein Leitungsnetz, das ist rechnerisch von der Nordseeküste reicht das bis Australien. Und wenn wir größere Leitungen verbauen, dann haben wir im Normalbetrieb einen zu großen Durchschnitt. Das heißt, wir haben bei den langen Strecken, die wir gerade in der ländlichen Versorgung bewältigen müssen, auch eine gewisse Standzeit dann des Wassers in der Leitung. Und dadurch entstehen dann neue Probleme, wie beispielsweise Verkeimung. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
Es gibt ja Phasen, gerade hier im Norden, in denen es gefühlt ununterbrochen regnet, wie zuletzt im Winter. Ist es da überhaupt möglich, dass Trinkwasser wirklich einmal knapp wird hier in der Gegend?
Nein. Was man schon erkennen kann, ist, dass möglicherweise durch den Klimawandel die durchschnittlichen Regenmengen im langjährigen Vergleich rückläufig sind. Per se gilt, wir haben keine Wasserknappheit in der Ressource. Wir haben die Herausforderung, relativ hohe Mengen über einen langen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Und das ist aber eine Herausforderung, der sich die gesamte Branche im Moment gegenüber sieht.
Die Trockenheit hat das Netz des Wasserversorgers OOWV an seine Grenzen gebracht, sagt Gunnar Meister, der Sprecher im NDR 2 Spezial. Ganz viel Grün zeigt die Karte zur Waldbrandgefahr heute. Und Grün ist gut, denn das bedeutet, dass die Gefahr im größten Teil des Nordens gerade eher gering ist. Der Regen hat geholfen. Vergangene Woche, da sah die Karte noch ganz anders aus, nämlich feuerrot. Zum Beispiel an der A14 bei Grabow in Mecklenburg-Vorpommern. Erst brannte ein Acker, dann der Wald und dann explodierte Weltkriegsmunition im Boden. Für die Feuerwehrleute lebensgefährlich.
Wenn wir sonst einen Waldbrand haben, so wie alle anderen Kameraden bei uns in Mecklenburg-Vorpommern im Augenblick auch, dann gehen wir da rein, dann machen wir das aus und dann fahren wir wieder nach Hause. Hier war die Situation, die Munition, die 1000 Meter und dann gingen die Probleme los. Wie lösche ich von 1000 Meter Entfernung einen Waldbrand?
Uwe Pult, der Feuerwehrchef im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Gepanzerte Fahrzeuge sollen es richten und ein Löschhubschrauber der Bundeswehr, doch sie werden der Flamme nicht Herr. Zu tief steckt die Glut im Boden. Nach 2 Tagen die Entscheidung, der Wald wird geflutet. Matthias Brinkmann leitet den Einsatz des technischen Hilfswerks.
Heute Nacht wurde eine etwa 1300 Meter lange Leitung aufgebaut, hier von dem Ludwigsluster Kanal bis in das Waldstück, wo die Brände noch drin sind, was munitionsbelastet ist. Dieser Aufbau war etwas schwierig, eben wegen der Munition. Die Leitungen wurden zum Großteil durch die Bergepanzer hier verlegt.
Einen nahegelegenen Kanal stauen die Einsatzkräfte an, damit genug Wasser da ist. 3000 Liter pro Minute pumpt das THW nun zwischen die Kiefern. Dazu kommen Wasserwerfer zum Einsatz. Die letzten Detonationen sind am Sonnabend zu hören. Robert Molitor ist der Chef des Munitionsbergungsdienstes in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir gehen davon aus, dass hier in der Nähe des Waldbrandes gegen Ende des Krieges 45 Munition gesammelt und dann gesprengt wurde. Die ist im Umkreis verschleudert worden und das ist bei uns eben eine Kampfmittelbelastungsfläche, die wir eingetragen haben und die dann irgendwann mal geräumt werden muss.
Molitor weiß, Feuerwehrleute, die nicht zum Löschen in den Wald dürfen, weil dort Munition liegt, das kann wieder passieren. Insgesamt sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 38.000 Hektar so stark mit Munition belastet wie der Kiefernwald an der A14.
Ein Hektar Beräumung kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Bei den ca. 18.000 Hektar Waldflächen, die in Landeseigentum sind, sind wir immer noch bei ungefähr 180 bis 270 Millionen Euro. Allein für die Kategorie 4, die wir ausgeben müssten. Und in der Jahresplanung haben wir 1,5 Millionen zur Verfügung.
Doch nicht einmal mehr Geld würde helfen, Szenarien wie das bei Ludwigslust an der Autobahn 14 zu verhindern. Es gibt nämlich kaum Unternehmen, die eine so gewaltige Aufgabe übernehmen könnten. Am Sonntag endlich ist das Feuer gelöscht, nach 96 Stunden. Nun ist der Munitionsbergungsdienst am Zug.
In etlichen Wäldern im Nordosten liegt noch Weltkriegsmunition im Boden und wird bei Waldbränden zur Gefahr. Thomas Nädler, NDR 2 Schwerin. Tja, das Wetter. Der Mai war in Schleswig-Holstein so warm und so sonnig wie noch nie. Niedersachsen stellte mit 34 Grad in Lingen den bundesweiten Wärmerekord auf. Und im Juni war Mecklenburg-Vorpommern das sonnenreichste Bundesland. Großartiges Wetter also, aber eben auch viel zu trocken. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da sind im Mai gerade mal 15 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Normal wären 51. Agrarmeteorologe Matthias Herbst vom Deutschen Wetterdienst. War dieses trockene Frühjahr und dieser frühe Sommer ein Ausrutscher oder müssen wir uns daran gewöhnen?
Also es ist ab und zu schon mal vorgekommen, dass wir so eine Wetterlage hatten. Und das war 1992 schon mal so. Es war in Teilen Norddeutschlands in 2003 so und auch in 2015 und jetzt dieses Jahr wieder. Die Abstände sind ein bisschen kürzer geworden. Und man muss auch sagen, dass 2018 tatsächlich das Extremste dieser Jahre war, wenn man sich die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung ansieht. Also dieses Jahr war das Wasserdefizit, was für die Landwirte ja auch wichtig ist, tatsächlich am größten.
Ist das etwas, woraus wir schon sowas wie einen Trend ableiten können? Kann man sagen, die Jahreszeiten kommen irgendwie durcheinander, von Winter direkt in den Sommer rein?
Was wir sehen können am Trend ist, dass tatsächlich das Frühjahr tendenziell trockener wird. Also wenn man zum Beispiel vergleicht den Mittelwert von 1960 bis 90 mit dem von 1970 bis 2000 und dann wieder 1980 bis 2010, wenn man also so 30 Jahresscheiben weiterschiebt, dann sieht man, dass es im April und Mai in diesen letzten Jahrzehnten tendenziell allmählich immer trockener geworden ist.
Ist absehbar, was das für Folgen haben wird? Also schauen wir zum Beispiel mal auf die Landwirtschaft.
Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, auf andere Anbaukulturen zurückzugreifen. Die Züchtung macht ja auch Fortschritte. Dann gibt es natürlich Kulturen, die sich nach Norden ausbreiten. Das ist jetzt nicht nur der Weinbau, der natürlich auch immer weiter nach Norden voranschreitet, der vielleicht für einige interessant ist. Sondern es ist ja auch so, dass dann zum Beispiel so Pflanzen wie Mais, die natürlich dann auch besser wachsen, wenn es wärmer ist. Also ich denke, es gibt sicherlich Möglichkeiten, sich darauf einzustellen. Aber der Landwirtschaft stehen natürlich Veränderungen bevor.
Wenn das Wetter so Purzelbäume schlägt, ja, wie es das jetzt zuletzt gemacht hat, also der Winter sehr nass, das Frühjahr bzw. der Sommer knochentrocken, was würden Sie den Landwirten in so einem Zusammenhang raten? Wie kann man sich darauf einstellen?
Ja, eigentlich das Risiko zu streuen und nicht nur auf eine Feldfrucht zu setzen, sodass man nicht einen kompletten Verlust hat, dann hat man natürlich auch nie einen kompletten Gewinn, aber immer so könnte man das Risiko natürlich abmildern.
Das Frühjahr im Norden wird trockener, sagt Matthias Herbst vom Deutschen Wetterdienst in Braunschweig. Das war das NDR2-Spezial zur Dürre im Norden. Die Sendung gibt's auch als Podcast auf ndr.de/ndr2. Ich bin Michael Latz, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR2-Spezial, das Thema Sommer, Sonne, Dürre. Das Wasser im Norden ist knapp.